Magdala. Es bat ihn aber der Pharisäer einer, dass er mit ihm äße. Und er ging hinein in des Pharisäers Haus und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Sie vernahm, dass er zu Tisch saß in des Pharisäers Haus, brachte sie ein Glas mit Salbe und trat hinten zu seinen Füßen und weinte und fing an, seine Füße zu netzen mit Tränen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salbe. Da aber der Pharisäer das sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und welch eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage an. Es hatte ein Gläubiger zwei Schuldner. Einer war schuldig 500 Silbergroschen, der andere 50. Da sie aber nicht hatten zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag an, welcher unter denen wird ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich achte, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin gekommen in dein Haus, du hast mir nicht Wasser gegeben für meine Füße, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber, nachdem ich hereingekommen bin, hat nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Derhalben sage ich dir, ihr sind viele Sünden vergeben, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dies sind deine Sünden vergeben. Da fingen an, die mit ihm zu Tische saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Jesus aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin im Frieden. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Viele unter uns haben in ihrem Auto ein Navigationsgerät. Es führt uns sehr gut und wenn wir trotzdem einmal falsch fahren, dann heißt es ganz freundlich, wenn möglich, bitte wenden. Das Navi ist die moderne Variante eines alten Wegweisers. Einen Wegweiser aus der Zeit Jesu fand man in der Nähe am See Genezareth, und zwar an einer Straßenkreuzung. Die Straße kommt von Kapernaum in Richtung See und an dieser Straßenkreuzung stand ein Wegweiser. Auf der rechten Seite weist er auf den Weg zum Meer, die Via Maris, und auf der linken Seite in dieses kleine Dorf Magdala. In der Geschichte sind jedoch Wegweiser nicht nur solche Steinmonumente, wie man sie überall im Orient fand, sondern Wegweiser ist ein Ehrentitel für die Lehrer. Der berühmteste, der damals in der Antike diesen Titel Wegweiser geführt hat, ist Aristoteles, der Lehrer von Alexander dem Großen. Wegweiser gibt es jedoch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Bibel. Neben den bekannten Propheten, die Wege gewiesen haben, gibt es auch 6 namentlich als Prophetinnen genannte Frauen. Miriam, Deborah, die Frau des Propheten Jesaja wird ausdrücklich Prophetin genannt, dann Hulda, Noatia und Johanna im Tempel. Entsprechend dieser 6 Prophetinnen des Alten Testamentes hat Jesus 6 Jüngerinnen berufen, die ihn ständig begleitet haben. Maria Magdalena, Johanna, die Frau des Schutz eines hohen Beamten am Hofe Herodes Antipas, Susanna, Salome, die Mutter des Jakobus und des Johannes, dann die Frau des Kleophas, die Schwester der Mutter Jesu, und Maria, die Mutter des Jakobus und des Josefs. Zu den Aufgaben dieser sechs Frauen, die neben den Jüngern ständig in Begleitung mit Jesus waren, ging es nicht darum, Jesus finanziell zu unterstützen, ihm Handreichungen zu tun, für Essen zu sorgen, sondern sie hatten die Aufgabe, den Frauen das weiterzugeben, was Jesus sagte und verkündigte. Jesus selbst hatte keinerlei Schwierigkeiten, Frauen anzureden und mit Frauen zu sprechen. Denken Sie an die Geschichte, als er durch Samaria zog und dort am Brunnen die Samariterin ansprach, sie unterwies und diese Frau zum Glauben führte. Aber einer jüdischen Frau war es streng verboten, damals alleine mit einem Mann zu reden. Jesus konnte jüdische Frauen nicht ansprechen. Und deshalb brauchte er diese sechs Wegweiser, diese sechs Frauen, damit sie den Frauen die Botschaft brachten. Und Sie wissen, wenn Frauen von etwas begeistert sind, dann sind auch die Männer begeistert. Sie hatten eine enorme Aufgabe, diese sechs Frauen. Jesus brauchte sie als Wegweiser zum Glauben, weg von der Versklavung unter dem Gesetz hin zur Gnade. Von den Frauen, die ich Ihnen nannte, wenn sie aufgezählt werden, wird immer an erster Stelle Maria die Magdalenerin genannt. Oder anders, Maria aus Magdala. Das heißt, sie bekam ihren Namen nach ihrem Heimatort Magdala. Zur Zeit Jesu war Magdala die größte Hafenstadt am See Genezareth. Aus einer Notiz des Historikers Josephus Flavius, er lebte von 38 bis 100 nach Christus, geht hervor, dass allein in Magdala am See Genezareth 230 Boote lagen mit vier Rudern, große Boote für die Fischer. Und dieses Dorf war eingeteilt in vier Teile. In das Dorf der Fischer, dieses Mosaik auf einem der Fußböden in diesem Dorf gefunden, zeigt dieses Viertel der Fischer ein solches Boot. Daneben gab es das Viertel der Weber, dann das Viertel der Pharisäer und schließlich das Viertel für Prostituierte. Die Fischer von Magdala waren bekannt. Die Fische wurden gefangen, sie wurden gesalzen in den Salzereien und sie wurden hauptsächlich nach Jerusalem gebracht. Oben auf dem Markt in Jerusalem, ganz in der Nähe des Palastes Kaiphas, auf dem großen Markt zwischen der Herodesbrüstung und dem Palast des Kaiphas, hatte Johannes und Jakobus, die Zebedeiten, einen Fischerstand. Und Johannes, das wussten die alten Christen noch, war es, der die Fische täglich in den Palast des Kaiphas lieferte. Nur deshalb war es möglich, den Petrus am Ende mit hineinzuschmuggeln. Denn Johannes war allen bekannt und er brachte eben, wie manches Mal, einen Freund mit. Diese Fischer und diese Fische von Magdala waren überall berühmt. Und dann die Weber. Nach einer alten jüdischen Überlieferung wurde der große, bunte und schwere Teppich vor dem Allerheiligsten gewebt in Magdala. Und dann das Viertel der Pharisäer. Man hat in diesem Viertel schon früh eine Synagoge ausgegraben und man ist gerade dabei, eine weitere große Synagoge im Ausgrabungsgebiet von Magdala ins Freie zu legen. Es muss einige Synagogen gegeben haben, denn damals durften die Frommen von ihrem Haus bis zur Synagoge nur 100 Schritte tun. Die lebten alle in einem Viertel mit verschiedenen Synagogen. Und einer der Pharisäer, wird hier genannt Simon, hat Jesus und seine Jünger zu einem Mahl eingeladen. Außerdem gab es in Magdala das Viertel der Prostituierten. Oben in Kapernaum war eine große Garnison stationiert, ausländischer Soldaten, die das Land schützten. Herodes Antipas hat sie angestellt und das Nachtleben dieser Soldaten spielte sich, so wird es von Josephus Flavius berichtet, in Magdala ab. Und in einer alten jüdischen Schrift heißt es, Magdala ist untergegangen aufgrund der Unzucht, aufgrund dieses Nachtlebens, aufgrund dieses Viertels der Prostituierten. Und so können Sie sich denken, warum die Maria Magdalenerin genannt wird. Sie war eine, die ihren Leib jedem zur Verfügung stellte, der ihn kaufte. Sie war eine Prostituierte. Gleichzeitig muss sie eine Tochter eines der Pharisäer gewesen sein. Wie hätte sie sonst in ein Haus gehen können, in dem ein Pharisäer, ein Bekannter, in dem der Simon Jesus und seine Jünger eingeladen hatte? Sie konnte in dieses Haus gehen, weil sie ursprünglich, vielleicht sogar die Tochter des Simon, auf jeden Fall bekannt unter den Pharisäern als Tochter eines Frommen war. Sie kam in dieses Haus. Sie hatte von ihrem Elternhaus gelernt, was es heißt zu glauben, und sie hat diesen Glauben über Bord geworfen. Nun verkaufte sie ihren Leib und alles ist für sie ins Fließen gekommen. Alles ist für sie zerflossen. Es gibt ein berühmtes Wort des Philosophen Heraklit, er lebte 540 vor Christus, alles fließt. Nichts mehr ist fest. Maria war aus der Bahn geworfen und alles war ihr zerronnen, was sie einmal hatte. Es gibt aber nicht nur dieses Sprichwort und dieses berühmte Wort des Philosophen Heraklit, sondern ein anderes, nämlich ein Wort von Archimedes, dem Physiker und Mathematiker. Er sagte, nicht alles fließt, sondern gib mir einen festen Standort und ich werde die ganze Welt bewegen. Gib mir einen festen Orientierungspunkt, einen festen Standort und ich werde die Welt bewegen. Und genau das erlebte Maria die Magdalenerin. Sie suchte einen festen Standort, einen Orientierungspunkt, der außerhalb ihrer Gefühle, außerhalb ihres Lebens, außerhalb dessen, was sie tat, war, einen Orientierungspunkt, von dem aus alles anders werden konnte. Und das wird jetzt geschildert in vier Schritten. Sie trat von hinten an Jesus heran und weinte. Nun müssen Sie sich so vorstellen, damals hat man auf dem Boden gelegen, in der Mitte war ein Leder als Tisch und man lag mit den Füßen nach hinten. Das heißt, sie wagte es nicht, Jesus anzusehen, sondern sie trat hinten an den Liegenden, bei Tisch liegenden, wie es in der Bibel oft geschildert wird, heran und weinte. Die Erfahrung der Gnade beginnt mit der Reue. Sie war sich ihrer Schuld bewusst, sie sah scharf, sie fühlte es brennend. Und Romano Guardini sagt an dieser Stelle, der Mensch muss sich in die Tatsache, dass er Sünder ist, hineinstellen, die Scham aushalten, daraus geht Erneuerung hervor. Maria kniet und weint. Sie steht zu dem, was sie getan hat. Sie steht zu ihrem Ich. Man könnte auch sagen, Maria beichtet. Das Wort beichten besteht aus zwei Silben, beichten. Zu meinem Ich stehen. Und dann kommt etwas Seltsames. Sie löst ihre Haare auf, um damit die Füße Jesu zu trocknen. Nun muss man Folgendes wissen. Es galt damals als höchste Schande einer verheirateten freien Frau, die Haare aufzulösen. Wenn eine Frau die Haare auflöste und aus dem Haus ging, so hat es Rabbi Hillel zur Zeit Jesu festgelegt, dann hat sie etwas Schändliches getan und der Mann wird sich von ihr trennen. Eine freie Frau ging nie mit aufgelöstem Haar, sondern nur die Sklavinnen. Die Sklavinnen hatten ihre Haare offen. Und dann war es Sitte, dass die zu Tisch liegenden, man aß ja mit den Händen, brach das Brot ab und tunkte es ein, dass die zu Tisch liegenden ihre öligen, dreckigen Finger an den Haaren der Sklavinnen abwischten. Und jetzt löst Maria Magdalena die Haare auf. Das heißt, sie sagt damit, Jesus, ich will deine Dienerin sein. Ich will deine Sklavin sein. Ich will ganz dir gehören. Und dann kommt ein drittes. Es heißt, sie küsste seine Füße. Der Fußkuss hat im Alten und Neuen Testament eine völlig andere Bedeutung als der Kuss der Liebe, wo die Liebenden gegenseitig den Atem spüren, eine andere Bedeutung als der Freundschaftskuss auf die Wange, eine andere Bedeutung als die Verbundenheit der Freundschaft oder der Begrüßungskuss. Der Fußkuss war Zeichen der Ehrerbietung, der Verehrung, der Huldigung. Ich nenne Ihnen nur eine Stelle, Psalm 2, da heißt es in dem großen Königs- und Messias-Psalm, küsset dem Sohn, auf dass er nicht zürne und ihr zugrunde geht auf dem Weg. Und wenn Jesus, der Sohn Gottes, jetzt von Maria geküsst wird, dann sagt sie, die Füße geküsst wird, sagt sie, ich will deine Dienerin sein und du mein König. Es heißt nichts anderes, du sollst ab jetzt, Jesus, mein König sein. Maria zeigt damit anerkennend die Hoheit Jesu an. Sie bleibt im Abstand, aber in tiefer Verehrung. Und nun kommt ein viertes. Sie erwies Jesus ihre ganze Liebe. Sie nahm das Kostbarste, was sie hatte. Ein Fläschchen Parfum war damals ein ungeheurer Schatz. Sie behielt dieses Kostbarste nicht für sich und ihr Gewerbe, nicht mehr für sich und ihre Freundinnen, sondern nahm diese Kostbarkeit und salbte damit die Füße Jesu. Sie gab nicht das Erstbeste, sondern sie gab das Allerbeste, was sie hatte, Jesus zum Geschenk. Maria von Magdalena ist das Zeichen dafür, keiner ist ausgeschlossen, wie groß auch seine Schuld sein mag. Für jeden hält Jesus seine Vergebung bereit. Jeder hat bei Jesus eine Chance, einen Neuanfang, einen Orientierungspunkt zu bekommen. Und wann immer die Frauen aufgezählt werden, wird sie an erster Stelle genannt und sie war es auch, nicht die Jünger, von den 12 nur einer, der Johannes, aber sie war unter den Frauen, die am Kreuz standen und unter den drei Frauen, die morgens am Ostermorgen, am ersten Tag der Woche, nachdem der Schabbat vorbei war, an das Grab Jesu ging. Das Kreuz und Golgatha war für sie noch einmal ein absoluter Tiefpunkt. Sie kam in ihrem Glauben, in all dem, was sie erlebt hatte und mit Jesus ging, in eine Krise. Sie hatte sich alles ganz anders vorgestellt. Wenn Sie und ich in einer Krise sind, dann ist das fast wie in einem Gefängnis. Es geht nichts mehr. Das Glück des anderen ist wie ein Hohn für mein eigenes Unglück. Und was in mir verkümmert, das ist immer wieder die Frage, war denn alles umsonst? Maria kam noch einmal völlig aus der Bahn. Und dann aber, Am Ostermorgen, sie hörten die Geschichte, ging sie zum Grab, sie wollte wenigstens, wenn er schon nicht mehr lebte, dann dem Toten nahe sein. Sie wollte seine Nähe in dem Grab. Nichts konnte sie mehr glauben. Sie hatte zwar gesehen, wie der Stein vom Grab gewälzt war, sie hatte gesehen, wie dieser Mammutstein, den hatte ich gefunden am Berg Nebo, vor einem dieser Gräber im Ostjordanland. Nie hätten sie ihn bewegen können. Sie kamen hin und sahen diesen Stein weggerollt. Sie sahen das Grab leer. Und es kommt zum zweiten Mal. Maria weinte. Sie weinte wie dort bei jener ersten Begegnung mit Jesus. Und sie sucht ihn und diskutiert mit dem, der da im Garten ist, den sie für den Gärtner hält, wo hast du ihn hingelegt? Und jetzt kommt es zu einem Gespräch. Und dieses Gespräch zwischen Jesus und Maria hat nur zwei Worte. Jesus spricht sie an mit ihrem Namen, Maria. Damit holt er sie aus ihrer Verlassenheit heraus, aus ihrer Gestaltlosigkeit heraus. Der Name, ihr Name, mein Name, ist das Schönste, was wir haben. Und angesprochen werden, und so erlebte es Maria nur mit diesem Wort Maria, da war sie nicht mehr die Gestaltlose, die Verlassene. Allerdings, mit ihrem Namen war auch ihre ganze Vorgeschichte verbunden. Alles stand ihr noch einmal vor Augen. Aber dieses Maria bedeutete auch, meine Geschichte mit dir, Maria, ist noch nicht zu Ende. Und jetzt sagt Maria ein Wort. Sie hörten es aus der Übersetzung. Rabuni. Sie sagt nicht Rabbi. Rabbi heißt Meister. Und so werden alle großen Lehrer in der Zeit des Neuen Testamentes angesprochen. Zum Teil bis heute. Rabbi. Sie sagt Rabuni. Und dieses Rabuni kommt im Judentum damals und bis heute nur in den Gebeten vor und ist eine Anrede des lebendigen Gottes. Nicht Rabbi Meister, Rabuni. Noch einmal sagt es einer damals in Jericho, der Blinde Bartimäus, er sagt Rabuni. Und was es bedeutet, das können Sie ablesen an der Geschichte, als Thomas Jesus erkannte, weil Jesus es ihm erlaubte, seine Hand an die Seite und den Mundmalen der Finger zu legen, da sagt Thomas, mein Herr und mein Gott. Das ist Rabuni. Rabuni heißt mein Herr und mein Gott. Mehr sagt es er nicht. Liebe Gemeinde, Rabuni, mein Herr und mein Gott. Das kann jeder von Ihnen sagen, der in Verzweiflung ist, der in Trauer ist, weil er einen Menschen verloren hat, der nicht mehr ein- und aus weiß, für den alles zu zerfließen droht. Rabuni, mein Herr und mein Gott. Wenn Sie nicht mehr beten können, wenn Sie nicht mehr glauben können, genügt dieses eine Wort, Rabuni, mein Herr und mein Gott. Dieses Wort zu sagen, führt uns an das Ziel und zeigt uns, was Gnade bedeutet. Gnade, so hat es Maria Magdalena erfahren, die nicht umsonst ist, ist keine Gnade. Das ist eine Formulierung des Kirchenvaters Augustinus. Gnade, die nicht umsonst ist, ist keine Gnade. Wir können Jesu Liebe die Begegnung mit ihm und seine Führung nur umsonst bekommt. Und sie bekommen sie, wenn sie dieses eine Wort von Herzen beten können. Rabuni, mein Herr und mein Gott. Denken Sie noch einmal an das Bild der Navigation. Es ist schön, wenn es dann heißt, Sie haben das Ziel erreicht. Die Frage, die uns bewegen wird in dieser Woche im Labyrinth des Lebens: Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Können Sie wirklich sagen, Rabuni, Jesus, mein Herr und mein Gott? Gott segne Sie. Amen.